Geheimsache NSU heißt sein neues Buch, herausgegeben von Andreas Förster. 10 Journalisten schreiben zum Thema NSU. Und da frage ich mich, was da noch Geheimsache ist. Eigentlich sollte doch, was den NSU betrifft, alles auf dem Tisch liegen. Scheinbar nicht. Das frage ich jetzt Andreas Förster, den Herausgeber des Buches und Zeitungsautor. Ich grüße dich, Andreas.
Ja, schönen guten Tag, Herr Abt.
Ja, das Ganze nochmal von vorn schreibst du im aktuellen Freitag und forderst neue Untersuchungsausschüsse. Gibt es noch was Neues rauszufinden oder liegt nicht schon alles auf dem Tisch?
Es gibt allemal Sachen rauszufinden und wurde ja seitens der Kanzlerin sogar, also höher geht es ja kaum noch, versprochen, dass es eine umfassende Aufklärung all der Hintergründe und der Verantwortlichkeiten geben wird, was den NSU-Komplex anbelangt. Das ist aber bislang tatsächlich nicht eingelöst worden. Wir haben zwar einen Prozess in München, wo die Überlebende des Trios, Beate Zschäpe, angeklagt ist, sowie ein paar Helfer. Wir haben zwei tote Terroristen, denen praktischerweise alle Taten in die Schuhe geschoben werden können. Aber wir haben natürlich immer noch eine ganze Latte von Fragen, die ungeklärt sind. Wir haben Verantwortlichkeiten, die nicht, oder Personen, die nicht zur Verantwortung gezogen worden sind, obwohl sie eine gewisse Mitverantwortung tragen. Also das sind alles Punkte, die noch längst nicht aufgearbeitet sind.
Kommen wir mal zu dem mysteriösesten Ding, aus meiner Sicht zumindest, der Tod vom V-Mann Corelli, der für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Wie erklärst du dir diesen mysteriösen Tod?
Ja, so richtig kann ich mir den noch nicht erklären, auch weil ich auch mangels Kenntnis jetzt, also ich kenne die Akte nicht. Es soll wohl, die Obduktion geht davon aus, dass er an einer unerkannten Diabetes litt und daran gestorben ist. Er ist auch nicht überzuckert gewesen beim Tod, sondern unterzuckert. Also das heißt, er kann nicht jetzt sozusagen mit einer Insulinspritze getötet worden sein. So wohl nicht, aber trotzdem ist es schon relativ seltsam, dass ein Mann, der im Zeugenschutzprogramm ist und um den sich ja dann auch Beamte der Sicherheitsbehörden regelmäßig kümmern, die ihn sicherlich auch mal einer ärztlichen Kontrolle unterziehen, dass die nicht mitbekommen sollen, dass der zuckerkrank ist und vor allen Dingen, dass er selbst das auch nicht mitbekommt. Also ich kenne, auch aus der Bekanntschaft habe ich Leute, die zuckerkrank sind, die sagen, eigentlich bekommt man sowas mit und man merkt es, wenn man zuckerkrank ist. Also damit fängt diese ganze mysteriöse Sache ja auch an. Der Tod von Corelli just zu einem Moment, als er als Zeuge vernommen werden sollte in einer weiteren neuen Sache, die sich neu aufgetan hat, findet man ihn tot in seiner Wohnung, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat.
Also wieso wäre das denn so wichtig gewesen, den V-Mann Corelli, also Thomas Richter, zu befragen?
Ja, also Corelli ist eigentlich von Anfang an schon eine sehr dubiose Gestalt, eine sehr wichtige Gestalt. Der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ihn ja über Jahrzehnte hinweg, muss man ja sagen, geführt. Er hat ihn aufgebaut in der rechten Szene. Er war einer der ganz wichtigen Organisatoren, die dort dafür sorgten, dass sich Strukturen herausbilden konnten, dass sich die militante Szene vernetzen konnte, dass die letztlich auch Jagd machen konnten auf politisch Andersdenkende und so. Er hat daran mitgewirkt, das muss man schon mal sagen, und sowohl der Untersuchungsausschuss als auch das Gericht oder zumindest die Nebenklägeranwälte im Münchner Prozess wollten den eigentlich immer ganz gern schon mal als Zeugen haben. Aber das Bundesamt für Verfassungsschutz und dann auch die Bundesanwaltschaft haben sich immer dagegen gewehrt und haben gesagt, nein, der ist nicht wichtig, der kannte ja den Mundlos gar nicht, der hat ja gar keine große Beziehung zu Mundlos, Böhnert und Zschäpe, mit denen hatte der nichts zu tun, deswegen würde er als Zeuge also untauglich sein. Und jetzt kommt hinzu, dass also Anfang des Jahres wohl ein Hamburger V-Mann, der dem Verfassungsschutz eine CD mit 15.000 Fotos, Dokumenten übergab. Diese CD ist betitelt mit NSDAP, Nationalsozialistischer Untergrund. Also da taucht dann dieser Begriff Nationalsozialistischer Untergrund, der uns ja angeblich, also auch den Behörden angeblich bis Anfang November 2011 völlig unbekannt war, das erstmal tatsächlich auf. Die CD soll 2006 erstellt worden sein, wäre ein Hinweis darauf, dass also dieser NSU, dieser Begriff des NSU schon 2006 in der Szene bekannt war. Das muss genau geprüft werden, aber brisant ist eben auch, dass auf einer Reihe von Fotos, die dort zu sehen sind, auf dieser CD soll eben auch Corelli, V-Mann Corelli, zu sehen sein. Er soll angeblich, auch das ist erstmal noch eine Behauptung, an der Erstellung dieser CD mitgewirkt haben. Und das hat natürlich auch die Ermittler auf den Plan gerufen. Die wollten ihn tatsächlich dann dazu befragen, die Bundesanwaltschaft, was er weiß von dieser CD. Ja, und just als man diese Vernehmung vorbereitete, da sind dann zwei Betreuer sozusagen vom Bundesamt für Verfassungsschutz hin in seine Wohnung, um ihn wahrscheinlich vorzubereiten auf diese Befragung, und da fanden sie ihn aber tot.
Mhm. Du schreibst in dem aktuellen Freitagartikel, wenn die offizielle Darstellung von Tatabläufen und Verantwortlichkeiten im Fall der rechten Terrorgruppe NSU in Zweifel gezogen wird, sprechen manche Politiker, Ermittler und Journalisten gern von Verschwörungsfantasien. Aber haben wir es in der NSU-Affäre nicht auch mit Verschwörung zu tun? Was meinst du damit? Welche Verschwörung?
Ja, dann wir haben es eigentlich, so sehe ich das, gleich mit zwei Verschwörungen zu tun. Also zum einen ist es natürlich eine Verschwörung einer, wenn man so will, ideologisch geeinten Bruderschaft oder Vereinigung, die sich also zum Ziel gesetzt hat, Migranten aus Deutschland zu vertreiben, indem man sie also tötet. Also ich jetzt tatsächlich, diese NSU ist ja nichts weiter als eine Gruppe von Verschwörern, die also Straftaten begangen hat und vielleicht auch noch begehen wird, wenn diese Gruppe größer war als die drei. Das ist die eine Verschwörung. Die andere Verschwörung, finde ich, bezieht sich darauf, dass bestimmte Verantwortlichkeiten in staatlichen Behörden vertuscht werden sollen. Es wurden Akten vernichtet, es wurden Zeugen beeinflusst, es wird versucht, Zusammenhänge geheim zu halten. Da gibt es also eine Absprache, fast schon eine Verschwörung von verantwortlichen Beamten, die sagen, also wir dürfen hier auf keinen Fall, darf die und die Sache herauskommen, denn dann sind wir dran, dann müssen wir uns möglicherweise auch verantworten.
Mhm. Was wollen denn die Beamten und die Zuständigen in den jeweiligen Behörden denn vertuschen, oder wovor ist denn da so eine große Angst? Was vermutest du?
Naja, also ich meine, das Beispiel Corelli zeigt das ja ganz deutlich, und der ist ja auch nicht der einzige V-Mann, der tatsächlich systematisch aufgebaut wurde in der rechten Szene mithilfe des Verfassungsschutzes. Diesen Leuten wurden Geld gegeben, denen wurden die technischen Möglichkeiten gegeben, einen Organisationsgrad in der Szene herzustellen. Es wurde mit ihnen zusammen im Fall des V-Manns Tarif zum Beispiel. Das ist ein anderer Neonazi, der aus Sachsen-Anhalt stammt, aber ganz wichtig war für die Verbindung der Neonazi-Kameradschaften in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Also dieser V-Mann Tarif hat Zeitungen rausgegeben, hat sie produziert, hat Artikel geschrieben, in denen eben auch ziemlich unverblümt zum bewaffneten Kampf aufgerufen wird. Und der V-Mann Tarif ist inzwischen enttarnt, hat sich selbst auch enttarnt, Michael See heißt er, hat ein Interview gegeben dem Spiegel und hat eben auch erzählt, dass er mit seinen V-Mann-Führern eng zusammengearbeitet hat bei der Herausgabe dieser Zeitung, dass die zum Teil die Artikel, die er dort geschrieben hat, auch redigiert haben und abgenickt haben.
Redigiert, also das heißt, da könnte man ja von der Beteiligung und Vorbereitung von Rechtsterrorismus sprechen, wenn die Behörden tatsächlich da mitgewirkt haben. Das wäre ja ein unglaublicher Vorwurf.
In der Konsequenz muss man das tatsächlich prüfen. Es geht um die Frage, was haben Behörden nicht nur unterlassen, sondern was haben sie auch getan, dass eben sich diese Szene so organisieren konnte, und zwar so weit organisieren konnte, dass es dann in bestimmten Auswüchsen dazu führte, dass sich rechtsterroristische Gruppen gebildet haben. Wo ist die Mitverantwortung des Staates? Wir reden hier nicht, ich will gar nicht mal sagen, ich rede gar nicht von einem tiefen Staat oder von einer Staatsverschwörung, also dass der Staat sozusagen das aufgebaut hat, das nicht, aber es besteht die Möglichkeit, und das muss eben untersucht werden, das kann meiner Meinung nach nur in einem Untersuchungsausschuss auch aufgeklärt werden, dass der Staat nicht eine Mitverantwortung trägt, dass er sehenden Auges verschiedene Entwicklungen hat laufen lassen, die dann in der Konsequenz zum NSU führten.
Inwieweit siehst du Parallelen zum Beispiel zu Italiens Strategie der Spannung? Vor einigen Jahrzehnten war das ja eine Staatsstrategie, zu sagen, man will politische Gegner oder bestimmte Stimmung im Land erzeugen und erzeugt dann damit eine Strategie der Spannung, also bewusste Einflussnahme auf terroristische Aktivitäten. Das ist ja in Italien aufgeklärt. Vermutest du Ähnliches in Deutschland oder wäre das zu weit?
Nein, ich glaube, das ginge zu weit, weil diese Strategie wie sie in Italien war, ging ja darum, dass man Konflikte schürt, dass man Unsicherheit schürt, Angst schürt in der Bevölkerung, um dann schärfere Sicherheitsgesetze durchzusetzen, um dann auch gegen die kommunistische Partei zum Beispiel vorzugehen, weil es dann und gegen linke Kräfte vor allen Dingen vorzugehen, weil denen dann sozusagen ein linksterroristisches Bestreben in die Schuhe geschoben wird. Soweit würde ich nicht gehen hier in Deutschland, aber es ist schon natürlich durchaus so eine Strategie zu erkennen in all den Jahren beim Verfassungsschutz, dass man Entwicklung, also eine Radikalisierung der rechten Szene durchaus in Kauf nimmt und auch fördert, um dann von Zeit zu Zeit eben auch Möglichkeiten zu schaffen, Vereine zu verbieten oder Gruppierungen zu verbieten. Dann hat man auch wieder ein bisschen was vorzuweisen, also auch eine Erfolgsbilanz. Aber das ist eben immer der alte Fehler von Geheimdiensten. Geheimdienste glauben immer, sie können, wenn sie an bestimmten Punkten Leute platziert haben, können sie eine Entwicklung steuern, haben sie eine Szene im Griff. Und das, was wir hier in Deutschland erlebt haben, in der rechten Szene, was wir jetzt in der Konsequenz mit dem NSU erlebt haben, zeigt aber eindeutig, dass es ein Trugschluss ist, dass sich diese Entwicklung eben doch immer wieder auch verselbstständigen, diese Gruppen auch verselbstständigen. Meine, Tino Brandt ist das beste Beispiel, der hat ja auch gesagt, natürlich habe ich denen erzählt, wann welche Konzerte stattfanden, aber ich habe denen ganz andere Sachen eben nicht erzählt. Und so läuft das eben mit diesen V-Leuten auch, ja. Der Verfassungsschutz glaubt, sie haben die Sache im Griff, aber tatsächlich ist es längst aus dem Ruder gelaufen.
Mhm. Du schreibst im Freitag das Ganze nochmal von vorn und empfiehlst neue Untersuchungsausschüsse im Land, im Bund und auch in den Ländern?
Absolut. Also fangen wir mit dem Bund an. Der Bund muss auf jeden Fall die Verantwortung und die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufklären. Die Frage, welche Akten wurden vernichtet, warum wurden die Akten vernichtet, ist ja bislang nicht eindeutig und ganz vollumfassend geklärt worden. Wir haben auch im Untersuchungsausschuss des Bundestages erst ganz zum Schluss erfahren, dass es eine Abteilung oder ein Referat Rechtsterrorismus gab im BFV, das war ja bis dahin gar nicht bekannt, und haben auch so en passant erfahren, dass in diesem Referat Rechtsterrorismus also auch schon die Informationen gesammelt wurden, die es da zu Tschepe und Mundlos und dem Umfeld von ihnen gab. Also offensichtlich hatte das Bundesamt diesen Rechtsterrorismus, die Möglichkeit des Rechtsterrorismus auf dem Schirm, ohne dass das bislang dargestellt wurde. Also das sollte unbedingt im Bund geklärt werden. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fragwürdigkeiten bei den Hintergründen und bei den Handlungen der Sicherheitsbehörden auch in den Ländern. Wir haben in Hessen jetzt einen Untersuchungsausschuss, der seine Arbeit aufnehmen wird. Das ist ganz wichtig, weil der Mordfall in Kassel an dem Internet-Kaffeebetreiber Halit Yozgat ist ja auch eines der großen Rätsel. Dort saß ja ein Verfassungsschützer, ein hessischer Verfassungsschützer mit dabei, quasi, als der Halit Yozgat erschossen wurde. Bis heute versucht der hessische Verfassungsschutz, da seine dubiose Rolle in dieser ganzen Geschichte zu vertuschen. Wir bräuchten eigentlich ganz dringend einen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg. Dort weigert sich die grün-schwarze Regierung, die grün-rote Regierung, muss man ja sagen. Also die Grünen und die SPD weigern sich beharrlich, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Es gibt dort eine sehr gut organisierte, sehr militante rechte Szene in Baden-Württemberg, die enge Beziehungen nach Thüringen hat, die auch enge Beziehungen zu den NSU-Leuten hatte. Also da gibt es genug aufzuklären, aber warum sich also die Grüne und SPD dort so heftig gegen wehren, ist eigentlich kaum zu verstehen.
Kaum zu verstehen, und es wird sicher noch eine Menge zu ermitteln geben und aufzuklären und viel Arbeit für Journalisten und auch natürlich für Politiker, die in Untersuchungsausschüssen sitzen. Du hast ein Buch herausgegeben, Geheimsache NSU. Wen hast du da zusammengetrommelt? Wer schreibt da? Das sind ja 10 Journalisten, die Artikel geschrieben haben.
Ja, es ist ein Buch geworden, entstanden, das im Tübinger Verlag Klöpfer und Meyer erschienen ist. Wir haben das relativ kurzfristig uns dazu entschlossen, wir 10 Journalisten das auf die Beine zu stellen. Wir haben das tatsächlich in einem Hauruck-Verfahren, muss man mal sagen, zusammengeschrieben in 3 Monaten, weil wir uns getrieben hat uns auch so ein bisschen die Enttäuschung und die Verärgerung und auch ein bisschen die Wut darüber, dass es jetzt schon alles gewesen sein soll mit der NSU-Aufklärung. Wir haben den Prozess, aber im Prinzip redet kaum noch einer groß drüber und alles scheint irgendwie aufgeklärt zu sein. Auch die Leitmedien, viele der Leitmedien, muss man leider sagen, begeben sich damit zufrieden, dass man nur regelmäßig vom Prozess berichtet. Damit hat sich's aber. Und wir haben einmal aufgelistet, welche offenen Fragen es gibt, wo es Indizien und Spuren gibt, die es weiter zu verfolgen lohnt, weil sie auf neue und bislang unbekannte Zusammenhänge und unbekannte Hinterleute hinweisen. Ich selbst habe über Thüringen, über die Situation in Thüringen ein Kapitel geschrieben und über die Ereignisse am 4. November. Wir haben dann auch Kapitel drin, die sich mit Kassel befassen, mit dem Bombenanschlag in Köln, mit Heilbronn, mit der Stuttgarter Szene, überhaupt der baden-württembergischen rechten Szene. Also das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Buch und recht kurzweilig geschrieben, wenn ich mal so viel Werbung dafür machen darf.
Ja, gern doch. Und könnte man abschließend sagen, dass die Fixierung auf den NSU-Prozess in München zu kurz gegriffen ist. Es bräuchte, sagen, auch einen Fokus auf die Verstrickung der staatlichen Behörden zum Thema NSU.
Absolut. Und ich muss mal sagen, es ist den Nebenklägeranwälten dort in dem Münchner Prozess ja hoch anzurichten. Die versuchen ja immer wieder diesen Fokus auch darauf zu richten. Sie werden ausgebremst von der Bundesanwaltschaft, zum Teil erstaunlicherweise auch von der Verteidigung, insbesondere von den Verteidigern von Beate Zschäpe, die offensichtlich kein großes Interesse daran haben, die staatlichen Hintergründe oder die staatlichen Mitverantwortlichkeiten aufzuklären. Ich glaube, dass dieser Prozess eine ganz erstaunliche Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen und Monaten, weil sich die Nebenklägeranwälte dort tatsächlich ihr Recht herausnehmen, und das ist auch gut so, dass sie dieses Recht haben, ihr Recht herausnehmen, zusätzliche Zeugen und Akten in das Verfahren einzuführen, die das Gericht und die Bundesanwaltschaft bislang nicht da drin haben wollten. Deswegen ist dieser Prozess ein sehr dynamischer Prozess, der auch die Aufklärung weiter vorantreiben wird, denke ich mal. Und er wird auch dazu führen, dass wir im Bund wahrscheinlich doch noch einen neuen Untersuchungsausschuss bekommen, den wir unbedingt brauchen.
Und wenn das soweit ist, werden wir wieder sprechen, auch vielleicht über das Buch Geheimsache NSU, herausgegeben von Andreas Förster, 10 Journalisten schreiben zum Thema NSU und Rechtsterrorismus und die Verquickung der staatlichen Behörden in den Rechtsterrorismus. Dankeschön, Andreas Förster, und noch einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch, danke.
Tschüss.